Aber die Geschichte ist auch wieder dramatisch. 1. Mose 32. Wir sind ja in der Geschichte von Jakob und sein Weg zurück nach Hause. Sein Weg zurück zu Gott. Sein ganzer Lebensweg hier, der beschrieben wird, ist letztendlich dieser lange Weg, den er gehen muss, um bei Gott richtig anzukommen. Gott hat ja ihn erwählt vor seiner Geburt, hat er Jakob gesehen und hat gesagt, ich will dich haben. Ich möchte mit dir, habe ich etwas Besonderes vor. Und Geschwister, das ist auch etwas, was Paulus so bekannt hat. Er hat gesagt, vor meiner Mutter Leib hat Gott mich erwählt. Und er sagt es uns auch im Epheser 1, in Christus sind wir vor Anbeginn der Schöpfung erwählt, auserwählt, seine Kinder zu sein, seine Liebe zu empfangen. Wir sind auserwählt, Träger seines Geistes zu sein. Auserwählt, seinen Namen zu tragen. Auserwählt, seine Liebe hinauszutragen in diese Welt. Auserwählt, mit ihm zu regieren, auf die Art und Weise, wie Christus regiert, in Demut, in Sanftmut, in Hingabe, im Dienst. Wir sind Auserwählte. Insofern ist die Geschichte Jakobs auch unsere Geschichte, weil auch zu uns dieses Wort gilt. Ich bin dein Gott. Ich bin mit dir. Egal, wo immer du auch hingehst, ich bin mit dir. Aber es ist auch der Anspruch Gottes auf unser Leben. Er will unser Gott sein. Er will nicht nur der Gott unseres Vaters sein, sondern er will unser Gott sein. Und das ist dieser ganze Weg, den Jakob beschreitet, angefangen von 1. Mose 28, wo Gott ihm begegnet ist und ihm all diese wunderbaren Verheißungen gegeben hat für sein Leben, wo er das erste Mal das ganz selber Gott begegnet ist und Gottes Stimme in seinem Leben gehört hat, wie Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Und Gott tut das. Alle, die ihn suchen, werden ihn finden. Das ist Gottes Verheißung. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und Gott lässt sich finden, er offenbart sich denen, die ihn suchen. Und Jakob ist, obwohl er auf der Flucht vor seinem Bruder ist, nach all den Schandtaten, die er so begangen hat, ist dennoch tief in seinem Innern ein Sucher, ein Gottessucher. Bei all seiner Hinterlistigkeit und all seinem, seinem schlechten, verdorbenen Charakter ist er doch tief in sich drin, ein Gottessucher. Es wird deutlich daran, dass er von Anfang an etwas auf dieses Erstgeburtsrecht setzt, dass er diesen Segen haben möchte. Und klar, vielleicht ist das auch vermischt mit egoistischen Motiven, aber Gott kennt die Herzen. Wie gesagt, noch vor der Geburt hat Gott das gesehen und hat gesagt, Jakob, er wird derjenige sein, der den Segen erbt. Und so ist Gott Jakob mitten auf seiner Flucht, wo er nichts mehr hatte, wo er ganz alleine war, verfolgt, gedemütigt, geängstigt, ist er ihm begegnet auf dem freien Feld, wo er draußen übernachtet hat, als Obdachloser unterwegs. Als Reisender, als Fremdling, da ist Gott Jakob begegnet und hat ihm diese wunderbaren Zusagen gemacht in 1. Mose 28. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Ich habe einen Plan für dein Leben und ich werde das auch ausführen. Ist das nicht krass? Überleg dir das mal. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er lässt dich nicht los, bis er das ausgeführt hat, was er sich vorgenommen hat. Er verlässt dich nicht, bis er das getan hat, was er geredet hat. Und Jakob, wie gesagt, ist in seiner ganzen Haltung am Anfang noch gar nicht da, wo er sein sollte. Er hat zwar eine Begegnung mit Gott, er ist in irgendeiner Weise zum Glauben gekommen, aber ja, er macht seine Nachfolge noch sehr stark abhängig davon, ob Gott denn auch wirklich das tut, was er sagt. Und Gott tut das, was er sagt. Er erfüllt das, was er ihm vorausgesagt hat. Und schlussendlich ist die Beziehung zu Gott so gewachsen in den Jahren, wo er in der Fremde war, in den Jahren des Dienstes, wo er sich Laban, seinem Onkel, untergeordnet hat, seinem Chef, wo er ihm gedient hat, wo er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Er ist belohnt worden, er ist nicht enttäuscht worden. Er ist dann ausgezogen auf das Wort Gottes hin, kehrt er zurück, wie Gott es ihm gesagt hat. Und Gott bewahrt ihn auch auf wunderbare Weise, denn Laban ist eigentlich mit seinen Männern hinterher, um Jakob wieder einzufangen. Oder wenn er ihn nicht einfangen kann, dann zumindest fertig zu machen. Und nicht nur Jakob, sondern seine ganze Familie. Aber Gott hat einen Riegel davor geschoben, hat gesagt, du darfst es nicht tun. Und so ist Jakob heil aus diesem Land weggekommen, mit großem Reichtum, großen Segen, großer Familie, vielen Herden von Vieh. Und dann steht am Ende von 31 wird uns gesagt, dass Laban und Jakob so ein Steinmal aufgerichtet haben. Und Laban hat ganz klar gesagt, das ist ein Zeichen für dich, dass du nicht zu mir rüberkommst und ich nicht zu dir rüberkomme. Also für Jakob ist ganz klar, dahin zurück kann ich nicht. Ich muss jetzt tatsächlich das tun, was Gott gesagt hat. Ich muss zurück in mein Land. Ich muss zurück zu meiner Verwandtschaft. Und jetzt dämmert es ihm langsam, was das heißt. Zurück zu Esau. Und darum geht es in dieser ganzen Geschichte jetzt, in 32 und 33. Da ist noch eine Rechnung offen. Rebekka hatte gesagt zu Jakob, wenn Esaus Zorn sich gelegt hat, dann werde ich einen Boten senden zu dir, damit der soll dir dann Bescheid geben, dann kannst du zurückkommen nach Hause. Und Jakob hat es noch nicht verstanden, denn Rebekka hat einen Boten gesandt. Der Engel Gottes ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, kehre zurück. Zwar nicht ausdrücklich gesagt, Esaus Zorn hat sich gewandt und er ist nicht mehr zornig, aber der Bote ist gekommen. Aber Jakob hat es nicht begriffen. Jakob hat es nicht verstanden, dass das der Bote ist, den seine Mutter ihm senden würde. Und so denkt er immer noch, die ganze Sache mit Esau ist nicht geklärt. Und manchmal ist das auch so. Selbst wenn wir wissen, dass jemand uns vergeben hat, wenn wir das gehört haben mit unseren Ohren, trauen wir dem Braten nicht. Wir haben immer noch Angst, dass der andere sich rächen wird, dass der andere uns irgendwie in die Pfanne hauen wird. Also Jakob ist jetzt auf dem Weg zurück, um Esau zu begegnen. Und wir fangen in Kapitel 32 von 1. Mose an und lesen nochmal Verse 2 und 3. Die sind nämlich eigentlich ganz wichtig hier. Und Jakob zog seiner Wege, da begegneten ihm Engel Gottes. Ganz komische Geschichte, weil hier wird gar nicht genau erzählt, wie und was da jetzt passiert ist im Einzelnen. Aber es wird kurz erwähnt. Ihm begegneten Engel Gottes. Und es ist ja ähnlich wie die Geschichte, als er weggelaufen ist von Esau. Auch dort hatte er im Traum diese Leiter gesehen, wo die Engel Gottes rauf und runter gegangen sind. Also das heißt, hier sendet Gott seine Engel, um Jakob zu ermutigen. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Das ist ein Heer Gottes. Hier sind die Soldaten Gottes. Er hatte schon mit Soldaten zu tun gehabt, mit Labans Soldaten, mit Labans Männern, die angeritten kamen. Und Laban und Jakob hat sich dabei relativ ruhig und sicher gefühlt, weil er ein gutes Gewissen gegenüber Jakob hatte, gegenüber Laban hatte. Er hatte ein gutes Gewissen gegenüber Laban. Er hat ihm so viele Jahre gedient. Laban war derjenige, der ihn ständig betrogen hatte. Und deswegen war er darin ganz ruhig. Gott wird mich beschützen. Und er hat ihn auch beschützt. Jetzt wird er Esau begegnen, dem, an dem er schuldig geworden ist. Sein Gewissen ist alles andere als ruhig über diese Sache. Er hat ein schlechtes Gewissen. Er ist unruhig. Und Gott will ihm aber zeigen, sei ruhig, ich habe alles im Griff. Die, die mit dir sind, sind mehr als die, die gegen dich sind. Das ist eine Botschaft, die Prophet Elia, oder ist es Elisa, ich weiß es nicht mehr genau, einer von beiden, seinem Diener mitteilt. Ich glaube, es ist Elisa. Elisa, als die Aramäer, sein Haus umringen, den Hügel, wo sein Haus draufsteht, ne? Und der Diener völlig außer sich ist und nicht aus noch ein weiß, und Elisa sagt, komm, entspann dich. Und dann betet er, dass Gott ihm die Augen öffnet. Und Gott öffnet ihm die Augen und er sieht die Scharen von Engeln, das Heer der Engel. Guck mal, die, die mit uns sind, sind mehr als diejenigen, die gegen uns sind. Hier ist das Heerlager Gottes, sagt Jakob. Und er sagt, und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Und das ist interessant, weil es in der Übersetzung wird hier angemerkt, heißt es Doppellager. Das ist nicht nur ein einfaches Lager, es ist ein Doppellager. Ein doppeltes Heerlager. Das wird gleich noch interessant, wenn wir jetzt weiterlesen. Vers 4. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen. So spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde, und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen und Gunst zu finden in deinen Augen. Jakob schickt einen Boten, um erstmal so ein bisschen diese Situation auszuloten. Er möchte auch wahrscheinlich ein Stück weit gut Wetter machen bei Esau. Aber er sagt zu dem Knecht, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen. Es ist interessant, dass er nicht sagt, so sollt ihr zu Esau sagen, so spricht dein Knecht. Es ist nicht allein eine sozusagen äußere Demutshaltung, die Esau einnimmt, die Jakob einnimmt. Entschuldigung, oh, geht ein bisschen durcheinander, sorry. Also Jakob tut nicht nur so, als ob er demütig ist. Er sagt nicht seinen Knechten, geht mal zu Esau, meinem blöden Bruder oder meinem zornigen Bruder oder meinem was weiß ich, sondern er sagt, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen. Das ist interessant, weil Gott eigentlich gesagt hatte, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Eigentlich ist er der Herr. Das ist Gottes Verheißung eigentlich an ihn. Und doch wird jetzt hier der Herr zum Knecht, interessanterweise. So hat es unser Herr Jesus Christus auch getan. Er ist der Herr über Himmel und Erde, ist aber hinabgekommen auf diese Erde und hat gesagt, ich bin aller Diener. Ich bin nicht gekommen, damit mir gedient wird, sondern dass ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist hier eine Haltung, die schon von dem neuen Leben zeugt, von dem Glaubensleben, in dem Jakob geht. Er demütigt sich hier. Und da spielen viele verschiedene Motive sicherlich eine Rolle. Das eine ist sicherlich, wie gesagt, seine Angst vor Esau, sein schlechtes Gewissen. Ich denke aber auch, dass diese Lehrzeit als Diener bei Laban auch eine Rolle spielt. Wie gesagt, er hat an Demut gewonnen. Er hat dazu gewonnen, in diesem, ja, sich unterordnen unter einen sehr wunderlichen Herrn. Er schickt also seinen Knecht oder seine Boten und sagt, so spricht dein Knecht Jakob, bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel und Schafe und Knechte und Mägde. Warum richtet Jakob das Esau aus? Wahrscheinlich, um ihm deutlich zu machen, ich komme jetzt nicht zurück, weil ich irgendwie von dir noch irgendwas haben will oder so, ne? Ich will jetzt nicht mein Erbe irgendwie einklagen, ich will jetzt nicht irgendwie mein Erstgeburtsrecht einklagen, was ich ja bekommen habe, sondern er macht deutlich, ja, ich bin ein Gesegneter, ich komme reich zurück, ich brauche nichts, ich komme nicht, um etwas von dir zu fordern oder etwas zu verlangen, mir geht's gut. Und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Das war ein Schock. Esau ist schon unterwegs und er hat 400 Mann bei sich. Das hört sich nicht nach so einem netten Willkommenskomitee an, sondern das hört sich an nach einer Streitmacht. Zumindest für Jakobs schlechtes Gewissen. So ist es ja. Wenn wir mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, einem Menschen gegenüber, dann ist alles, was er sagt und tut, verdächtig. Die Angst bestimmt uns. Und das ist ja dieser typische, dieser ursächliche Zusammenhang. Warum haben wir Angst? Ein wesentlicher Punkt. Es ist nicht immer so. Ne? Es gibt auch Dinge, vor denen wir Angst haben, das ist ganz berechtigt. Aber vielfach hat die Angst auch mit unserem schlechten Gewissen zu tun. Hat mit Sünde zu tun. Adam und Eva hatten Angst vor Gott. Deswegen haben sie sich versteckt. Diese Angst vor Gott, die uns weglaufen lässt, die entspringt einem schlechten Gewissen. Die kommt eigentlich aus der Sünde. Wie reagiert Jakob? Er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Gute Taktik, ne? Also Jakob, unser schlauer Freund, der immer einen Plan auf Lager hat, ne? Wie man das Ganze noch abwenden könnte, denkt sich hier einen guten Plan aus und teilt sein Lager in zwei. Anstatt seine Hoffnung auf das Doppellager Gottes zu setzen, setzt er seine Hoffnung auf seine Strategie der zwei Lager. Aber nichtsdestotrotz, in ihm ist, wie gesagt, auch, er ist ein Mensch, der Geist und Fleisch ist. Wir werden uns, in der Bibel wird uns, im Neuen Testament wird uns gesagt, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir gläubig geworden sind, dann gibt es in uns zwei Kräfte, die am Wirken sind. Fleisch und Geist. Und sie sind gegeneinander gerichtet, sagt Paulus in Galater 5. Sie stehen in einem Kampf miteinander. Das Fleisch kämpft gegen den Geist, weil es nicht das tun will, was der Geist will. Der Geist kämpft gegen das Fleisch, weil der Geist nicht will, was das Fleisch will. So sind sie in einem Streit, sagt Paulus. Und ich empfinde gerade in dieser Herausforderung, und ich glaube, dass dieser Streit von Fleisch und Geist ganz besonders hervortritt in unserem Leben, wenn wir in Drucksituationen kommen, wenn wir in Prüfungssituationen kommen. Dann merken wir das ganz besonders, dann spüren wir das besonders heftig. Dieser Kampf, der stattfindet. Und ich finde, man kann das sehr gut hier, dieses Kapitel, man sieht hier eigentlich diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist in Jakob am Kämpfen. Wir sehen den Geist darin, dass er ja diese Vision oder diese Offenbarung der Engel bekommt und ja dieses Doppellager, er ist gestärkt darin, er ist ermutigt, aber als dann die Nachricht bekommt, dass Esau ihm entgegengeht, da fängt das Fleisch wieder an, Vorsorge zu treiben. Ich muss irgendwie es schaffen, ich muss das irgendwie regeln, dass ich hier gut durchkomme. Wisst ihr, das Fleisch ist ja nicht nur diese Sünden, die wir damit vielleicht assoziieren, sexuelle Unmoral oder was weiß ich, Habgier, Götzendienst. Es ist auch das Selbstvertrauen. Das Vertrauen in die eigene Stärke, in die eigene Kraft. Was gleichzeitig fehlendes Gottvertrauen ist. Ich vertraue nicht Gott, sondern ich vertraue mir selbst, meinen eigenen Fähigkeiten, meinen eigenen Strategien und Plänen, meinen eigenen Methoden. Das ist das Fleisch. Paulus sagt, dieses Vertrauen in die eigenen Werke, das ist Fleisch. Das ist mein Fleisch gewesen, dass ich auf meine eigenen guten Werke vertraut habe. Dass ich ein guter Jude bin. Dass ich nach dem Gesetz untadelig lebe. Das war meine Identität, das war auch mein Schatz. Aber er sagt in Philipper 3, ich habe das alles weggeschmissen, um der Erkenntnis Christi Jesu willen. Das Vertrauen in die eigene Stärke, in die eigenen Fähigkeiten, ist Fleisch. Und das kommt hier durch. Und getrieben ist es hier bei Jakob von der Angst. Von der Angst getrieben entwickelt er seine Pläne und seine Strategie, wie er diese Gefahr überwinden wird. Jetzt meldet sich aber der Geist und klopft an und sagt zu Jakob, hey, da gibt's noch einen anderen Weg, wie man sich irgendwie Hilfe verschaffen kann. Einen geistlichen Weg. Und dieser Weg ist das Gebet. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Es ist so schade, dass wir oft erst als Zweites beten, nicht als Erstes. Es ist so schade, dass wir erstmal aus dem Fleisch heraus reagieren, wenn der Druck kommt, wenn die Prüfungssituation kommt. Wenn ich in diese Angst hineinkomme, in diese Zweifel hineinkomme. Wenn ich in Angst komme, dann soll ich meine Zuflucht nehmen bei meinem Herrn. Er möchte mein Zufluchtsort sein. Das singen wir doch so. Du bist mein Zufluchtsort. So singt es David in dem Psalm. Ich berge mich unter dem Schatten deiner Flügel. Wenn ich in Angst bin, dann komme ich zu dir, Gott. Und wir lesen die Psalmen und sehen, und das ist auch hier bei diesem Gebet von Jakob, und das ist etwas, wie der Geist uns beten lehrt. Der Geist lehrt uns so beten, dass wir so wie wir sind, zu unserem Herrn kommen, zu Gott kommen, zu unserem Vater kommen. Wir brauchen ihm nicht etwas vorzuspielen. Wir müssen nicht stark sein. Wir müssen nicht etwas vorspielen. Wir können ihn nicht mit Leistung beeindrucken. Nein, im Gegenteil. Wir können so kommen, wie wir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen. Es ist sowas Befreiendes und sowas Gutes, dass wir das Gebet, dass Gott uns dieses Gebet gegeben hat, indem wir ihm all unsere Not sagen können, indem wir all unsere Lasten bei ihm ablegen können, wo wir unser Herz ausschütten können vor ihm. Das ist Gebet. Und daran hat Gott wohlgefallen. Ihm ist das nicht lästig, ihm ist das nicht zu nervig, sondern er möchte das gerne. Er möchte unser Herz. Er möchte nicht irgendein oberflächliches, religiöses Gelaber. Er möchte unser Herz haben. Er möchte keine frommen Floskeln haben. Er möchte unser Herz haben. Im Geist und in der Wahrheit, das ist die wahre Anbetung. Nicht fromm geheuchelt. Also, Jakob betet. Und eine Sache, die interessant ist hier in seinem Gebet, die mehrmals hier auftaucht, ist, dass Jakob Gott sein Wort vorhält. Er sagt, du hast doch gesagt. Das hast du doch gesagt, Gott. Du hast doch gesagt, kehre zurück in dein Land. Ich gehe doch hier zurück, weil du das gesagt hast, Herr. Ich befinde mich doch in dem Zentrum deines Willens, Herr. Du hast es doch gesagt. Du hast doch mir zugesagt, auch die Verheißungen Gottes ihm vor Augen zu stellen. Du hast doch gesagt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Wie kann das sein, wenn du mich jetzt nicht rettest? Na? Also er betet aus dem Wort Gottes, was Gott ihm zugesagt hat, heraus. Und das ist, Geschwister, das ist ein Schlüssel dafür, wie unser Gebet sein sollte. Denn Jesus hat uns gesagt, oder Johannes sagt es, dass wir, wenn wir nach seinem Willen bitten, das Erbetene schon haben, dass wir sogar schon danken können im Grunde, ne? Bevor wir es empfangen haben. Wenn wir nach seinem Willen bitten. Als Jesus uns beten lehrte, war eins der Bitten, die er uns gelehrt hat in diesem Vater unser, dein Wille geschehe. Woher weiß ich aber, was der Wille Gottes ist? Aus dem Wort Gottes. Und wenn ich also mit dem Wort Gottes in der Hand bete, dann werde ich nicht fehlgehen. Das Wort Gottes ist für mich ein Wegweiser im Gebet. Gott hilft mir durch seinen Heiligen Geist. Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf, durch unnennbares Seufzen. Aber der Geist hilft uns auch auf eine andere Weise unserer Schwachheit auf, nämlich durch das Wort, was er inspiriert hat. Er hilft uns dadurch, dass er zum Beispiel uns Psalmen gibt, die wir beten können, die wir einfach lesen können. Wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst, ne, du kannst die Psalmen beten. Und das sind Gebete, inspiriert durch den Heiligen Geist. Da gehst du nicht fehl, wenn du die betest. Und die, wie gesagt, die inspirierten Worte Gottes, die Gebote und Verheißungen Gottes sind ein Richtschnur, ein Wegweiser für unser Gebet, woran wir uns orientieren können. Und das ist dann Gebet, was Gott wohlgefällig ist und was er gerne erhört. Weil es nicht darum weil nicht unser Fleisch betet, sondern der Heilige Geist betet. Nichtsdestotrotz ist es nicht eine Methode, die du einfach verwenden kannst, ne? Sondern es ist eine Sache, die uns anregen soll. Das Wort Gottes hat so viele wichtige Aufgaben in unserem Leben. Aber eine wichtige Aufgabe ist es, dass wir es essen und aufsaugen und aufnehmen in unseren Geist, damit unser Gebet davon geleitet wird und geführt wird und erfüllt ist von dem Wort Gottes. Wir dürfen, und das zeigt uns Gott hier auch in diesem Gebet, auch in dem Psalm zeigt er uns das immer wieder an verschiedenen Stellen, dass wir Gott seine Verheißungen auch vorhalten können. Mose hat auch oft so gebetet. Gott, du hast doch gesagt. Gott, du hast doch, das ist doch das, was du getan hast und was du gesagt hast. Dann erhöre doch jetzt unsere Bitte, die geht doch in dieselbe Richtung. Eine andere Sache ist, hier auch noch einmal zu sehen, wie tatsächlich Demut oder Jakob zugenommen hat in der Demut, in Vers 11. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Er ist also in der Nähe des Jordans und er erinnert sich daran, an diese Zeit, wo er damals alleine losgezogen ist, mit dem Stab in der Hand, sonst nichts. Und er erinnert sich daran und gibt Gott die Ehre, dass alles, was er jetzt empfangen hat, es ist von Gott. Und er weiß, ich habe es nicht verdient. Er gibt Gott die Ehre darüber. Er dankt Gott dafür. Unser Gebet soll mit Danksagung erfüllt sein. Unser Gebet soll mit Lobpreis und Anbetung erfüllt sein. Wir haben immer einen Grund zu danken. Wir haben immer einen Grund, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Immer. Denn er hat das Kostbarste, was er hatte. Der Vater hat seinen lieben Sohn uns gegeben. Er ist für uns am Kreuz hingerichtet worden, zur Vergebung all unserer Sünden. Der lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dich geheilt hat von deinen Krankheiten, der dir alle deine Sünde vergibt. Geschwister, es gibt immer einen Grund, Gott zu loben und ihm zu danken. So schlimm und so furchtbar deine Lebenssituation auch sein mag. Und Gott ermutigt uns dazu, er regt uns dazu an. Tu das. Warum? Weil es unseren Geist richtig ausrichtet. Wenn Dankbarkeit unser Herz erfüllt, wenn wir Dankbarkeit Raum geben in unserem Leben, ich sage euch, die Klage wird anders. Wenn wir uns an das Wort Gottes erinnern, wenn wir das Wort Gottes in unseren Gebeten führen, die Verheißungen Gottes, wenn wir uns erinnern an seine Gnadenerweise in unserem Leben, wisst ihr, was dann wächst? Glaube. Und ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott wohlgefällig zu sein. Und ohne Glaube ist unser Gebet vor Gott Müll, nichtig. Wenn wir aber im Glauben zu Gott kommen, und die Situation ist ja so, wenn wir in Not sind, wie Jakob hier, in Angst sind, in Bedrängnis sind, ja, dann haben wir oft kaum Glauben, gar keinen Glauben, keine Ahnung. Wir sind so wie Jakob, wir versuchen uns irgendwie zu helfen und dann fällt uns ein, ja, ich könnte ja auch noch mal beten. Okay, na Gott. Aber wenn ich dann anfange und bete und dann mir Gottes Wort vor Augen halte und seine Gnadenerweise in meinem Leben, dann wächst auch Glaube, dieses Gebet zu sprechen. Rette mich vor den Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt, die Mutter samt den Kindern. Also er betet dieses Gebet und es ist ein geisterfülltes Gebet. Und dennoch, Geist und Fleisch sind am Kämpfen und Jakob ist noch kein Überwinder im Geist. Er ist noch sehr fleischlich in seinem Verhalten. Und so kippt es auch. Weil er nicht sofort den Weg ins Gebet gesucht hat, sondern erst seinem Fleisch Raum gegeben hat, dann aber doch nochmal ins Gebet gegangen ist, ein geisterfülltes Gebet gebetet hat und dann, kaum hat er das Gebet gebetet, fängt das Fleisch schon wieder an zu arbeiten. Ich habe irgendwie so ein Zitat gelesen von George Müller, wo er so sinngemäß sagt, also das Wichtigste am Gebet sind die 15 Minuten danach. Ich habe das auch schon mal irgendwie bei einer Predigt über das Gebet gesagt, wenn wir beten, wir können noch so intensiv im Geist beten, Herr, ich gebe dir das jetzt, ich übergebe dir diese Not, diese Last, diese Sorge, diese Angst, ich gebe sie dir, Herr, ich gebe sie dir. Amen. Und ich stecke sie wieder ein. Dann hat mein ganzes Gebet keinen Sinn. Dann bringt es nichts. Ein Gebet soll im Glauben geschehen. Ich übergebe Gott meine Not, meine Last. Ja, im Gebet ringe ich darum. Es ist nicht einfach, diese Last loszulassen. Ich will sie lieber festhalten, obwohl sie so schwer ist. Sie belastet mich so sehr, ich kann gar nicht mehr drunter atmen. Ich will sie dir geben, aber nein, ich will sie lieber festhalten, weil wer weiß, ob du das wirklich lösen kannst. Ich bin ja so klug und so weise und so stark. Ich kann das ja viel besser, Gott. Du verstehst ja nicht, was meine Lage ist. Aber wenn ich mich dann durchgerungen habe im Gebet, ihm wirklich diese Sache zu überlassen und sagen, Herr, ich vertraue dir, bitte kümmer du dich darum. Dann, Geschwister, es ist so wichtig, dieses Loslassen, die Sorgen auf den Herrn werfen, loslassen, ihm vertrauen und sagen, okay, gut, jetzt bist du an der Reihe, Gott. Jakob gelingt das hier nicht. In Vers 14 steht, er übernachtete dort in jener Nacht und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her und lasst einen Abstand zwischen Herde und Herde. Diese Wahnsinnsanzahl von Tieren, 550 glaube ich, das war jetzt nur ein Geschenk. Also da kann man ersehen, wie reich Jakob geworden ist. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wohin gehst du und wem gehören diese da vor dir, dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk gesandt an meinen Herrn, an Esau. Und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch dem Zweiten und auch dem Dritten, auch allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn trefft. Und sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Ihr seht, das ist seine Strategie. Er entwickelt seine Strategie. Es ist ja eine kluge Strategie, ne? Jemanden versöhnlich zu stimmen durch Geschenke, so, ne? Klappt ja auch oft. Ist nicht unbedingt was Falsches dran. Aber wir sehen, dass er sein Vertrauen darauf setzt, auf seine Strategie. Vorher hat er gebetet, rette mich doch vor der Hand, dass er nicht etwa kommt und mich schlägt. Vor der Hand meines Bruders. Jetzt aber will er es so wenden, dass Esau ihn annimmt. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Und noch eine zweite Sache ist interessant. Er schickt dieses ganze Geschenk nach vorne. Er selbst geht aber ganz nach hinten, ne? Um nicht irgendwas abzukriegen. Ne? Er hat Angst, er ist getrieben von seiner Angst. Geschwister, so oft gehen wir Menschen, denen wir was schuldig sind, aus dem Weg, oder? Das ist doch die typische Art und Weise, wie es läuft. Wenn wir irgendwas zu bereinigen haben, wir gehen anderen aus dem Weg. Wir wissen, ich muss da eigentlich ran, ich muss Ja, ich muss mich demütigen, ich muss meine Sünde bekennen, ich muss um Vergebung bitten. Aber wir weichen lieber aus. Vers 23. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Das ist jetzt hier so eine krasse nächtliche Szene. Ich stelle mir das so vor, im Mondschein so, da irgendwie sehr geheimnisvoll, aber auch irgendwie angsteinflößend. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Ganz komisch. Er hat alle rübergebracht über die Furt und er geht nochmal allein zurück. Was will er da drüben auf der anderen Seite? Steht nicht da, was er will. Will er beten? Will er nochmal eine Runde schlafen? Keine Ahnung. Er ist allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Plötzlich ist da jemand, ein Mann. Und der fängt einen Kampf an, der fängt einen Streit an. Der geht auf ihn los. Der fängt ihn an, anzupacken und ihn niederzuwerfen. Und Jakob wehrt sich. Und ich weiß nicht, wie dieser Kampf ausgesehen hat, ob zugeschlagen wurde, ob es ein Ringkampf war oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es ein heftiges Ringen, wenn ich an irgendwie so heftige Ringkämpfe von meinem Sohn mit Phil denke, so, dann denke ich so, dass solche Ringkämpfe waren das. So bis aufs Ohr, du denkst schon so, ist das noch Spaß? Ah. Es war überhaupt kein Spaß. Sie haben die ganze Nacht über gekämpft. Jakob war eigentlich alle. Der hat den ganzen Tag irgendwie, oder den ganzen Abend hat er seine Familie über die Furt gebracht. Die waren ja unterwegs gewesen. Er war voll im Stress wegen dieser ganzen Sache mit Esau. Und dann kommt dieser Typ da an und macht ihn fertig, will ihn fertig machen, ne? Aber er lässt sich nichts bieten. Er verbeißt sich in diesen Kampf. Menschen können so dickköpfig sein, so sich so hart machen, so fest werden. Ich will nicht, dass du mich besiegst. Ich lass mich nicht unterkriegen. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Und das ist jetzt schon ganz merkwürdig. Der machte einmal so. Tick. Usch. Ah. Schmerzhaft. Das Hüftgelenk verrenkt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, was da jetzt verrenkt, ausgerenkt oder wie auch immer ist. Ist auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Und es ist eben nicht passiert, während sie jetzt gerungen haben, sondern bei diesem ganzen Ringen mit voller Kraft macht er einmal so und tsch. Also das zeigt auf, dieser Mann ist irgendwas Besonderes. Das ist nicht einfach irgendein Mann. Der hat viel größere Kräfte. Für ihn wäre das ein leichtes, Jakob zu zerdrücken. Wenn er ihm mit einem kleinen Tick irgendwie das Hüftgelenk verrenkt, dann könnte er ihn, es wäre ein geringstes für ihn, ihn auszulöschen in einem Moment. Aber es muss so weit kommen. Er kämpft und kämpft und er kämpft sich ab. Jakob kämpft sich ab und der Mann sieht keine andere Möglichkeit, als diesen harten Eingriff vorzunehmen. Zack. Und erst da passiert etwas. Vers 27. Da sagte er, der Mann, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Das kann man jetzt sehr unterschiedlich interpretieren oder sagen, sprechen. Uns hilft aber das Wort Gottes in Hosea 12, Vers Propheten Hosea, das ist nach Daniel, Hosea 12, wird uns gesagt, und das sind interessante Verse hier, Hosea 12, und beziehen sich auf die Jakobsgeschichte, legen die Jakobsgeschichte auf die gegenwärtige Situation vom Volk Israel, von dem Nordreich Israel, aber auch von Juda. Und er spricht dann über Jakob in Vers 4. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder oder fasste er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Also hier wird klar, mit wem er eigentlich gekämpft hat, wer dieser Mann war. Es war Gott selbst. In seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Dieses, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich, ist ein anderer Jakob als der, der vorher gekämpft hat. Mit dem Berühren des Hüftgelenks und der Ausrenkung des Hüftgelenks ist etwas passiert in Jakobs Leben. Es ist ein Schlag in sein Leben hinein. Ein Schlag, eine Verletzung, die er sein Leben lang mit sich rumschleppen wird. Das wird er nie vergessen. Und das Volk Israel wird es nie vergessen. Am Ende wird gesagt, sie haben immer den Hüftmuskel nicht mitgegessen. In Erinnerung daran. Das ist so etwas Zentrales in Jakobs Leben gewesen. Dieser kleine Tick auf die Hüfte, das hat seinen ganzen Stolz zerbrochen. Es war der Moment des Zerbruchs in seinem Leben. Und der Moment, wo er nicht mehr gekämpft hat gegen diesen Mann, sondern sich gehängt hat an diesen Mann. Und dieser Mann ist Gott. Er hat aufgehört, gegen Gott zu kämpfen, mit seinem Fleisch Widerstand zu leisten und zu sagen, Gott, ich weiß selber besser, wie die Lösung ist, wie ich das in den Griff kriege, das ganze Problem. Ich habe meine Strategien, das wird schon klappen. Nein, sagt Gott, du musst dich auf mich werfen. Du musst all deine weltlichen, deine Anker, die du dir so gesetzt hast, lass sie fahren und wirf den Anker ganz auf mich. Lass mich dein Anker sein, deine Hoffnung, dein Fels, dein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Und das tut Jakob dann. Er sagt, ich lass dich nicht mehr los, du musst mich segnen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Das ist der einzige Ausweg aus dieser ganzen Situation. Es hat auch den Hintergrund, wisst ihr, durch diese Behinderung war es Jakob auch nicht mehr möglich, einfach schnell abzuhauen. Er war einfach lahmgelegt. Er war lahmgelegt. Er konnte nicht mehr weglaufen. Und er konnte nichts anderes tun, als sich an Jesus, an Gott zu hängen und zu sagen, du musst mich segnen. Und das war der Moment, wo ein Durchbruch geschah in Jakobs Leben. Und deswegen ist es am Ende nicht etwas, worüber Jakob gehadert hat. Wo er dann mit dieser Hüfte rumgelaufen ist und gedacht hat, oh nee, warum hat Gott das bloß gemacht? Ich verfluche den Tag, als Gott mir auf die Hüfte getippt hat. Nein, es hat geistlich etwas in seinem Leben bewirkt, wofür er dankbar war. Lass uns noch mal zu Ende lesen hier. Vers 27. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Interessante Frage. Es ist wie bei der Frau, bei der Samaritanerin am Brunnen. Er fragt sie, hol mal deinen Mann. Oder sagt zu ihr, hol mal deinen Mann. Hier sagt Gott zu Jakob, wie ist dein Name? Und Jakob muss seinen Namen nennen und der Name ist Bekenntnis. Ich heiße Jakob und Jakob heißt Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Wie ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da steckt alles drin, das ist seine Lebensbeichte quasi, weißt du? Er sagt zwar nur diesen einen Namen, aber es ist wie eine Lebensbeichte. Ja, das bin ich, da komme ich her. Das ist mein Fleisch, das ist mein gottloses Fleisch, in dem ich gelebt habe. Das ist meine alte Natur, mein alter Mensch, wie Paulus sagt, in Christus mitgekreuzigt. Und das passiert hier jetzt. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Du bist ein neuer Mensch. Du bist jetzt ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das Fleisch ist gekreuzigt mit Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Israel. Den Namen Israel kann man unterschiedlich übersetzen. Er wird gerne übersetzt als Kämpfer Gottes in Anspielung an diesen Kampf. Aber es ist eigentlich besser oder häufiger werden solche Namen eigentlich mit Gott selbst als Subjekt übersetzt. Gott kämpft. Gott hat gekämpft. Denn das Wort kämpfen hier kann auch übersetzt werden mit herrschen. Gott herrscht. So kann man den Namen Israel auch übersetzen als von Gott regiert. Das ist Israel im Gegensatz zu Jakob. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt, warst überlegen. Vorher wurde uns gesagt, dass da keinen Sieger gab und dass dann das Hüftgelenk ausgerenkt wurde. Das heißt, Jakob hat doch verloren. Aber indem Jakob verloren hat, hat er gewonnen. Indem er aufgegeben hat, sein ganzes Kämpfen, sein ganzes Ringen und sich gehängt hat, an Gott und seinen Segen gesucht hat, hat er gewonnen. Indem er sich ausgeliefert, Gott ausgeliefert hat, hat er gewonnen. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Du weißt doch schon, wer ich bin. Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Da spricht diese tiefe Ehrfurcht vor Gott heraus, wie viele im Alten Testament das auch im Neuen Testament zum Ausdruck bringen. Wehe, ich vergehe, im Angesicht Gottes, im Angesicht des Herrn, wer kann da bestehen? Aber er sieht, ich habe ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Was für schöne poetische Ausdrücke hier. So kurze Sätze, aber die so vielsagend sind, oder? Ihm ging die Sonne auf. Ja, die Sonne ging dann gerade auf, ja. Aber es war ein Sonnenaufgang. Es war ein neuer Tag. Die Sonne der Gnade Gottes ging ihm auf. Und er hinkte an seiner Hüfte. Das Zeichen blieb. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hatte. Herr, ich danke dir, in Jakobs Ringen spiegelt sich unser eigenes Ringen wieder, aber auch letztendlich das Ringen der ganzen Menschheit mit dir. Wir alle haben uns aufgelehnt gegen dich. Wir alle sind den Weg des Fleisches gegangen, wollen selber machen, meinen es selber besser zu wissen, vertrauen dir nicht voll und ganz. Vater, ich danke dir dafür, dass du in unser Leben gekommen bist und ja, dass diese Dinge passiert sind, die passiert sind in unserem Leben, durch die wir dich wirklich erkannt haben. Und so manches Mal ist es genauso ein schwerer Schlag in unserem Leben, der uns erst wach macht und zur Einsicht bringt, dass wir nichts anderes haben, als uns auf dich zu werfen. Herr, so wollen wir heute Abend jetzt auch vor dich treten und dir sagen und dir bekennen, wir sind Jakob. Wir sind Jakob und wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deinen Segen. Ohne deinen Segen kann nichts gelingen. Ohne deinen Segen sind wir von Angst getrieben. Und danke, dass du uns deinen Segen anbietest, dass du uns deinen Bund anbietest, dass du alle Schuld von uns genommen hast, dass du uns ja dieses neue Leben angeboten hast und es gebracht hast in unser Leben, dieses neue Leben als Israel. Danke, dass wir uns mit diesem Namen nennen dürfen, auch als Menschen aus den Völkern, dass wir eingepfropft sind in den Ölbaum, dass wir Teil Israels sein dürfen. Herr, und wir wollen, dass du regierst in unserem Leben, dass du uns regierst und dass wir uns deiner Herrschaft in allen Bereichen unseres Lebens unterordnen. Denn deine Herrschaft ist gut und so segensreich, Herr. So danken wir dir jetzt für deinen Leib und dein Blut, Jesus, was du gegeben hast zu unserer Erlösung, dass unser alter Mensch hinter uns liegt, gekreuzigt, mitgekreuzigt und ja, dass wir ein Auferstehungsleben führen, ein neues Leben, eine neue Schöpfung. Danke, dass wir das hier im Abendmahl so feiern dürfen jetzt. Amen.